Löwenfunk, der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen, präsentiert von der WTG-Gruppe mit Host Kevin Gavin.
Hallo liebe Löwenfans, willkommen zu Folge 66. Das ist eine Schnapszahl hier beim Löwenfunk. Ich weiß gar nicht, ob wir dann auch gleich einen Schnaps trinken können. Hier ist der Handball-Podcast, der Rhein-Neckar-Löwen. Wir nehmen auf am Mittwoch vor dem Löwenherzspiel gegen Frisch auf Göppingen, sitzen wieder im Videoraum unserer Rhein-Neckar-Löwen in Kronau. Und mir gegenüber sitzt ein Gast, den wir lange nicht mehr hatten, aber schon oft da war. Freue mich ganz besonders. Olli Rogisch ist da.
Hi Kevin, hallo liebe Löwenfans.
Vorab Info an alle, die es noch nicht gehört haben. Olli ist insgesamt schon zum vierten Mal da. Die Folgen 2, 18, damals mit Jenny Kettemann und Lars Lamadé, und 33 versorgen euch dann mit der vollen Dosis Olli, wenn ihr da nochmal nachhören wollt. Wir steigen jetzt aber direkt ein in die erste Kategorie.
Löwen aktuell.
Ja, hier schauen wir zunächst auf unser Spiel in Gummersbach. Dir als einzigem Abwehrchef dürfte die Partie eigentlich sehr gefallen haben, oder? Ging ordentlich zur Sache.
Definitiv, war auch davon auszugehen. Unser ehemaliger Spieler Gudjonvaller Sigurdsson hat die Mannschaft natürlich auch dementsprechend eingestellt. Und ich glaube, Gummersbach hat zu Hause auch nur eine Chance gegen uns, wenn sie über die Härte kommen. Aber die spielen es richtig gut, haben einen richtig guten Kader da zusammen. Geile Stimmung. Ich muss sagen, ich habe es in der Konferenz schauen müssen. Ich kann die Spiele nicht mehr live schauen. Ich gucke es immer nur noch im Relive an, weil ich es nervlich nicht mehr hinkriege. Aber ich habe mir das Spiel im Nachgang angeschaut und haben wir schon gut gemacht.
Interessant, an dem Punkt war ich schon vor 2-3 Jahren. Wirklich jetzt.
Das ist für mich schlimm.
Ich kann mir das auch nicht mehr so gut angucken. Ja. Dieses Spiel habe ich aber tatsächlich, war relativ witzig. Ich habe in der App geguckt und habe gesehen, wir führen relativ komfortabel, Fernseher angemacht, dann ging das auf einmal wieder auf unentschieden.
Das kenne ich, das Phänomen.
Dann habe ich wieder ausgemacht, weil ich da gedacht habe, boah nee, das ist nur, weil ich jetzt angemacht habe. Und dann habe ich in der App wieder geguckt und dann ging es wieder Ende, und dann habe ich es zu Ende geguckt.
Ja, das Schlimme ist, ich habe ja meine Kids dann auch dabei und ich will meinen Kindern dann die schlechte Stimmung nicht zumuten, wenn es mal scheiße läuft. Von daher gucke ich es mir dann immer in der Konferenz an und dann am nächsten Tag in Ruhe.
Es geht uns einfach zu nah.
Ja, wir sind mit dem Herzen dabei und es ist wirklich schlimm, das am Fernseher zu verfolgen.
Lass uns doch mal kurz direkt über die Abwehr sprechen. Ist unser neues Prunkstück oder wie siehst du das?
Ja, definitiv. Also Abwehr in Zusammenarbeit mit Torhütern, das gehört ja immer zusammen. Die beste Abwehr bringt dir nichts, wenn die Torhüter nichts halten und andersrum. Aber wir haben uns da schon, also gerade mit Olle Schäffer, da muss man ihm wirklich ein Riesenkompliment machen. Der hält den Laden da zusammen, macht sehr, sehr wenige Fehler, macht auch nicht zu viel. Also gefällt mir unglaublich gut, sehr, sehr abgezockt. Und wir wussten, was wir verpflichten, aber dass er es dann so gut macht und dass er die anderen so mitzieht und so eine Qualität hinkriegt, ist schon stark. Aber Sebastian Hinz hat auch klare Vorstellung von einer 6-0-Deckung, die nicht zu kompliziert ist. Also einfach klare Basics, klare Struktur, und das kommt uns, glaube ich, allen entgegen.
Also ich hätte Ulle Forstel-Scheffert nicht verpflichtet.
Ja,
wenn sich einer Ananas auf die Pizza macht.
Ja, okay. Wenn's nur daran liegt, aber ich glaube, er war einer der meist unterschätzten Spieler in der Liga.
Also wer hat das denn nochmal gesagt damals? Das ist ja ein relativ, ich sag mal, berühmtes Zitat von einem
Teuerkauf hat's mal gesagt, Teuerkauf, in dem Interview, glaube ich, es mal gehört. Da war aber schon unser Vertrag, da habe ich mich dann innerlich ein bisschen gefreut. Aber der passt einfach, ja, wie die Faust aufs Auge zu uns.
Also ich bin ehrlich, ich habe so ein bisschen Flashback auf Kimi. Kim Ekdahl-Dürrier, natürlich einerseits ein bisschen optisch, aber ja, im Endeffekt, ich meine, wie kann man Kimi zusammenfassen, ne? Geiler Stimmungsschwede und genau, ja, und
tiefenentspannt.
Voll. Ja. Genau das ist Ulle Forstel-Scheffert auch, passt, wie ich finde, perfekt zu uns, bis halt auf das Zeug mit der Ananas auf der Pizza.
Aber ich glaube, das kriegen wir nicht mehr weg von ihm. Ist mir aber noch gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt.
Da haben wir ja gewettet in der Podcast-Folge, die wir gemacht haben, wo ich dann Pizza Hawaii essen musste, weil Deutschland gegen Schweden verloren hat in der SAP-Arena. Du wirst dich eventuell erinnern.
Oh ja.
Also er macht es wirklich gut. Der nächste Punkt ist ja, wir sind die Mannschaft mit den meisten erzielten Toren. Und da sage ich dir ehrlich, wenn du mir das gesagt hättest, das hätte ich zumindest erstmal angezweifelt, weil wir gefühlt auch die Mannschaft sind, die meisten freien Bälle nicht verwandelt.
Ja, aber wir kreieren natürlich unglaublich viele Chancen in der zweiten Welle Gegenstoß.
Wahnsinn.
Also es ist ja so, dass wir nicht mehr so viele Wechsel haben wie früher. Diese Angriffs-Abwehrwechsel fallen komplett raus. Dadurch kriegt man viel mehr Tempo rein und das Spielsystem von Sebastian passt 1:1 auf diese Mannschaft, auch auf die Typen, die wir haben, mit viel Speed, viel Tempo, auch gewissem Risiko, klar, aber ich glaube, bislang machen wir das wirklich überragend.
Es gibt nur ein Team, das mehr Gegenstoßtreffer erzielt hat als wir.
Magdeburg.
Erlangen.
Erlangen, mhm. Oh ja.
Okay. Auch, spielen auch eine sehr gute, respektable Saison. Die zwei Punkte, die hat man auch nicht einfach so abgefüllt vom Baum.
Die waren wichtig, weil wir ein bisschen so der Angstgegner von uns Erlangen die letzten Jahre.
Die waren wichtig und die waren vor allen Dingen teuer bezahlt.
Oh ja.
Weil die wissen auch, wo man hinlangen muss in diesem Spiel. Also trotz Abwehrrecke, du weißt ja auch, du hast auch gut gewusst, wo man mal zulangen muss und kann. Das Spiel ist schon ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, fand ich. Also
ja, ich meine, wir werden mal sehen, was für Verletzungen wir dann rausgehen, auch mit der Schwere der Verletzung, gerade bei Halilja Ganyak mit der Schulter, aber das war eine Situation, die kann in jedem Spiel passieren. Ich glaube, da kann man jetzt Erlangen keinen Vorwurf machen, aber klar, sie spielen robust, das ist ihr Spielsystem zu Hause, aber so ist nun mal auch Handball und dafür haben wir die Schiedsrichter, die dann da einwirken sollen. Sie gehen schon an die Grenze, das ist klar, aber ich glaube, die Verletzungen, die da passiert sind, da kann man den Erlanger keinen Vorwurf machen.
Schön, dass du sagst, dass sie einwirken sollen.
Ja, eine gewisse Ironie war da dabei. Also in dem Spiel war es schon extrem, muss man wirklich sagen. Aber ja, so ist es nun mal.
Alles in allem spielen wir eine geile Saison. So oder so. Viele, wenn nicht sogar alle, fragen sich, wie konnten die Löwen denn eigentlich so schnell dann doch auch den Umkehrschwung schaffen nach der ja wirklich katastrophalen letzten Saison? Hast du da eine Erklärung für?
Ich glaube schon, dass die Jungs natürlich auch im Urlaub viel darüber nachgedacht haben, was die letzten Jahre oder letzte Saison passiert ist, dass jeder natürlich so schnell wie möglich da aus diesem Loch rauskommen wollte. Ein Trainerwechsel bringt erstmal immer so einen ersten Impuls, der verfällt dann manchmal auch wieder, aber zum Glück hält er bei uns an. Sebastian Hinze hat es halt überragend gemacht mit dem klaren Spielsystem, hat schon viele Dinge verändert, also gerade mit dem Tempospiel nach vorne, die Angriffs-Abwehrwechsel haben wir gerade angesprochen, die fallen weg, das spielt uns voll in die Karten rein und dann ist halt einfach ein super Zug drin und ich glaube auch, dass er einen ganz guten Mix hat aus Autorität und aber auch gut mit den Jungs gute Stimmung einzubauen ins Training. Wir trainieren deutlich mehr als vorher, muss man auch sagen, aber da hat die Mannschaft auch super mitgezogen. Ich glaube, es ist ein Mix aus vielen Dingen. Wenn man es genau gewusst hätte, dann hätte man natürlich die Entscheidung vielleicht schon vorher irgendwie getroffen, was man umstellen muss, aber manchmal sind es dann nur Kleinigkeiten, die man verändern muss, ein paar neue Spieler, die reinkommen und dann sind es Erfolgserlebnisse.
Es sind ja offenkundig Kleinigkeiten gewesen, weil du sagst, es sind zwei Spieler.
Ja, genau.
Zwei Spieler.
Die natürlich aber auch super reinpassen, muss man auch sagen, aber hauptsächlich, glaube ich, ist es das Spielsystem gewesen und auch jeder wollte so schnell wie möglich den Hebel umdrehen, dass diese Mannschaft besser ist als die Ergebnisse der letzten Jahre. Ich glaube, darüber müssen wir nicht streiten.
Das absolut nicht. Speziell bei Halil hatte ich das Gefühl, die ersten zwei, drei Spiele haben die Gegner es überhaupt nicht geschafft, ihn in den Griff zu bekommen. Das hat ein bisschen gedauert. Ich glaube, das war auch für die Teams, die dann danach kamen, die ihn dann besser, vor allen Dingen offensiv im Griff hatten. Das war, glaube ich, auch viel Videostudium nötig, um den an die Kette zu legen.
Das stimmt, aber er kommt ja mit so viel Speed und Tempo und er hat auch ein super 1-1 und das ist einfach schwer zu verteidigen. Und Wahnsinn. Dann darf man aber nicht vergessen, dass er ein richtig guter Abwehrspieler ist. Also die Kombination aus beiden macht es halt dann auch.
Deswegen habe ich es ja auf offensiv quasi eingeschränkt. Er ist defensiv. Also der ist eigentlich für dieses neue System oder auch dieses neue, das neue Profil, was wir gesucht haben an Spielern, er ist eigentlich das perfekte Beispiel dafür.
Genau, davon gibt es leider nicht so viel auf der Welt, deswegen haben wir ihn auch erstmal nur ausleihen können. Das ist halt Rückraum links, Innenblockspieler, will jede Mannschaft gerne haben. Dann noch jung, hat noch Potenzial, ist kroatischer Nationalspieler, so, aber von den Spielern gibt es nun mal nicht so viele. Und Kim Ekdal-Durie, der war genau der Spieler, der konnte Innenblock, konnte halb, konnte werfen von 9, 10 Metern, gutes 1-1, also die alles mitbringen, aber die gibt es halt nicht wie Sand am Meer.
Wir haben ihn erstmal nur ausgeliehen, wie du gesagt hast, aber ich habe das Gefühl, der fühlt sich richtig wohl bei uns.
Das hoffe ich doch. Ich glaube, man sieht es, dass er sich sehr wohl fühlt. Er hat auch Familie hier in Deutschland, von daher war die Integration noch nicht ganz so schwer. Er spricht perfekt Deutsch, also viele Dinge, die es natürlich einfacher machen, aber er hat sich auch vom ersten Tag super hier in der Mannschaft sich integriert und macht sehr, sehr viel Spaß mit ihm und wir wollen es ihm die Entscheidung so schwer wie möglich machen. Dann.
So ist der Plan. Du bist ja immer noch sehr eng auch mit Trainern und Spielern, bist sehr nah dran. Wann hast du das erste Mal das Gefühl gehabt, oh, das könnte richtig gut zusammenpassen?
Im ersten Gespräch. Ich war mit ihm und seinem Berater essen. Dann kam natürlich erstmal raus, dass er wirklich perfekt Deutsch spricht. Wir hatten ja vorher telefoniert. Ich wusste, dass ich mit ihm mich unterhalten kann, aber er hat Tourismus studiert und dann eben auch Deutsch und das war schon beeindruckend. Dann war ich überrascht, wie selbstsicher und offen er war in den Gesprächen. Das ist bei so jungen Spielern ja manchmal auch ein bisschen unangenehm, dass die kennen dich nicht und sitzen da und dann ist es ja wie so ein Vertragsgespräch und die fühlen sich da manchmal nicht ganz so wohl. Dann redet man fast ein bisschen mehr mit den Beratern und er war total offen, war sehr entspannt, auch sehr selbstsicher, dass das passt, von seiner Leistung auch, dass er das in der Bundesliga schafft. Und das hat mir schon imponiert. Und dass er Handball spielen konnte, das haben wir vorher auf Video gesehen.
Ich fand es so geil, dass er nach einem Spiel gegen Minden, wo wir 3700 Zuschauer in der SAP Arena hatten, auf einmal nachher von einer so überragenden Stimmung spricht. Und dann merkst du einfach mal, was wir mittlerweile für ein geiles Fanfundament in diesem Verein einfach haben. Weil wir hatten ja wirklich, das haben wir ja alle miterlebt, mit diesen 3700 Zuschauern wirklich eine geilere Stimmung als bei so manchem früheren 9000er Spiel, weil einfach der harte Kern immer größer, größer und größer wird und wir einfach eine so treue Fanbase haben. Aber da hat man auch gemerkt, dass er das auch wirklich sehr genießt, so bei uns zu sein. Jedes Mal nach jedem Tor gehen die Arme nach oben und es ist auch einfach mega, eine Augenweide, ihm da zuzugucken. Umso mehr tut es natürlich weh, dass er uns jetzt erstmal ja sehr lange, kann man glaube ich sagen, fehlen wird. Gibt es da eine genaue Prognose? Kann man die überhaupt geben?
Ja, ich glaube, das ist schwer zu sagen. Eine Schulterverletzung ist erstmal für einen Handballspieler natürlich eine mit der schwersten Verletzung überhaupt, mit dem Kreuzbandriss wahrscheinlich. Da jetzt eine genaue Zahl anzugeben, ist, glaube ich, auch nicht seriös. Wir müssen jetzt sehen, wie das läuft. Die OP ist super verlaufen. Er ist aktuell in seiner Heimat, macht da auch den ersten Part der Reha. Und wenn er dann zurückkommt, schauen wir es uns in Ruhe an. Aber wir werden sicherlich da keinen Druck ausüben, weil das ist, ja, macht ja keinen Sinn.
Umso wichtiger, dass Emir Gislason gerade richtig abliefert. Das dürfte dir als Abwehrexperte natürlich auch sehr gefallen.
Absolut. Weil dass er natürlich nicht zufrieden war, dass er relativ wenig gespielt hat, ist klar. Aber da gibt es dann die Spieler, die dann irgendwie resignieren und sich verstecken. Ganz im Gegenteil, er hat hart an sich gearbeitet, hat gewusst, die Chance kommt irgendwann. Und so ist nun mal auch die Bundesliga. Du brauchst jene aus deinem 16er Kader. Und wo wir ihn dann gebraucht haben, war er voll da. Und ja, so kennen wir ihn auch.
Emir geht jetzt vor allen Dingen auch als emotionaler Anführer so ein bisschen voran. Hattest du das schon auch auf dem Schirm, als du ihn damals als noch ziemlich unbekannten Kerl aus Island in die Bundesliga geholt hast?
Ja, so unbekannt war er für mich nicht, weil er schon Nationalspieler war. Ich habe ihn ja bei den Turnieren schon gesehen und da fand ich ihn schon sehr, sehr extrovertiert für sein Alter. Das war schon beeindruckend. Ich habe ihn auch so ein bisschen so mich in meinen jungen Jahren gesehen. Manchmal ein bisschen übermotiviert noch, manchmal ein Schritt zu viel, aber immer mit Ehrgeiz, mit Power dabei und immer diese unbändige Wille. Dass er vorne natürlich noch seine Schwächen hatte, das war klar. Er hat in Island auch nicht so viel am Kreis gespielt oder bei der Nationalmannschaft. Aber dass er ein Emotional Leader sein kann, das hat man schon gesehen. Wie gesagt, er ist natürlich hinter Kohlbacher, da fehlt noch ein bisschen was, aber in der Abwehr überragend.
Keiner ärgert sich so schön über 2-Minuten-Strafen wie Emir Gislason, finde ich.
Willst du mal alte Videos von mir rausziehen? Ich glaube, dann findest du ein Pendant dazu.
Echt?
Ja, ich habe ja keine. Bei mir war ja keine einzige 2-Minuten-Strafe gerechtfertigt. So, im Nachhinein habe ich mich dann selber dafür geschämt. Also wenn ich mich da mal gesehen habe und dann immer wieder gestikuliert und la und war doch nur der Ball und doch und nein und war nicht und ja, schon peinlich. Ja,
aber
bei ihm
habe ich das Gefühl, der weiß manchmal schon, dass das richtig ist. Aber ich habe auch nicht das Gefühl, er ärgert sich dann über die Schiris oder so. Bei ihm hier ist ganz oft so,
weil damit die Emotion dabei ist. Aber so einer ist mir tausendmal lieber als einer, der das einfach so hinnimmt und er erlebt das Ganze und das ist doch schön zu sehen.
Wir hatten ja immer Teams, die, na, immer nicht, aber wir hatten in diesen erfolgreichen Jahren jetzt ja immer ein Team, das auch vor allen Dingen von der Chemie her gut zusammengepasst hat, das gute Typen hatte und es gab ja jetzt auch keinen riesen Zeitraum, in dem das nicht so war. Das fände ich jetzt auch total übertrieben, wenn man das so sagen würde. Ja. Aber wir haben neue solche Leute gefunden, die auch da ganz gut zu uns passen. Was sagst du denn zum Beispiel auch zur Entwicklung von Juri Knorr?
Also, dass Juri mal ein Weltklasse-Handballer wird, ich glaube, das war abzusehen. Dass es jetzt so schnell geht, da habe ich schon Respekt vor. Also jeder hat ja gesagt, okay, wenn Andi Schmid mal weg ist, dann dauert das noch 2-3 Jahre, bis Juri mal irgendwann auf das Level kommen kann. Aber witzigerweise passiert es ja immer genau dann, wenn der Spieler gebraucht wird. Dann gibt es keine Wahl mehr, sondern du bist jetzt Nummer 1. Du musst abliefern. Und ganz oft entwickeln sich so Spieler viel, viel schneller. Weil in wichtigen Situationen, wer war auf der Platte, dann war es Andi Schmid. So, er konnte praktisch gar nicht zeigen, was er auch nach Quanstein mal drauf hat in wichtigen Situationen. Und wie Juri das aktuell macht, das ist stark. Das wird nicht immer auf diesem Top-Level sein. Da wird es Schwankungen geben. Damit müssen wir auch leben, weil er auch noch jung ist.
Ja, die hatte Andi Schmid aber ja auch.
So war es auch. Das vergisst man dann immer ganz gerne. Aber die ersten Jahre von Andi Schmid waren auch nicht immer top. Aber so wie er es aktuell macht, super. Er führt die Mannschaft. Ist auch nicht irgendwie, dass man jetzt denkt, okay, der will jetzt, guckt nur auf sich, will seine eigenen Aktionen machen, sondern er leitet das Spiel gut und setzt super um, was Sebastian vorgibt. Von daher wirklich großes Kompliment.
Aber ist Juri auch jemand, den man dann auch langfristig von diesem Projekt Rhein-Neckar-Löwen überzeugen kann? Glaubst du das?
Bin ich mir ziemlich sicher. Also ich meine, die Rolle, die er jetzt hat, besser, also mehr kannst du ja nicht mehr machen wie Kopf der Mannschaft, wie Playmaker. Also er ist ja schon ein ganz, ganz wichtiger Typ, dass er vielleicht in die Mannschaft rein nochmal wachsen wird die nächsten Jahre, ist glaube ich auch klar. Wir haben natürlich mit Patrick Grötzky, mit Uwe Gensheimer, Michael Appelgren, haben wir natürlich nochmal andere Typen, die in der Mannschaft vielleicht da noch ein bisschen mehr geben. Das wird dann die nächste Aufgabe für ihn sein, dass er das eben auch übernimmt, abseits vom Spielfeld noch. Aber ich bin mir relativ sicher, dass wir gegen viele Clubs der Welt da mithalten können. Müssen natürlich international spielen, das muss ein Antrieb für uns sein und das will sicherlich Juri auch. Und ganz, ganz langfristig wäre es natürlich auch schön, wenn wir in den Champions League kommen. Aber ich glaube jetzt, Europa League muss ein Ziel sein und ich glaube, das ist auch nicht unrealistisch. Und wenn wir das schaffen können, dann glaube ich, können wir auch Juri binden.
Es ist halt so ärgerlich, dass wir jetzt diese schöne neue Arena in Heidelberg für solche Fälle haben. Ja. Jahrelang haben wir da damals, wenn ich noch zurückdenke, an Champions League Spiel in St. Leon Roth. Für dich war es super, du konntest gefühlt, aus dem Bett in die Halle fallen. Ist ja auch eine schöne Halle, aber natürlich für den Zweck einfach nicht viel zu klein. Und jetzt haben wir das schöne Ding da in Heidelberg und haben kaum Gründe. Jetzt müssen wir hoffen, dass wir im DHB-Pokal erstmal in Melsungen gewinnen, dann ein Heimspiel kriegen, dass wir überhaupt nochmal in dieser Saison einmal in diesem
SNP-Dom spielen. Wir haben gewartet, bis da ein bisschen Patina kommt, weil so eine ganz neue Halle hat ja auch nichts.
Also stimmungsmäßig, haben wir ja gemerkt, die 2.500 damals gegen Kiel, mehr durften ja nicht zu dem Zeitpunkt, da hat man schon gemerkt, was da für ein Druck aufgebaut werden kann, wenn die dann mal richtig voll ist. Insgesamt haben wir jetzt gesagt, es passt alles gerade sehr, sehr gut zusammen. Wann hast du zum ersten Mal diese Entspannung gemerkt, wenn man das so nennen kann, dass du dir gedacht hast, ja, das könnte dieses Jahr, die Puzzleteile sind alle da, die könnten gut zueinander passen?
Das ging eigentlich schon los in den Gesprächen mit Sebastian Hinze. Also wir haben uns ja mit ihm getroffen und hatten, ich glaube, ein Meeting, glaube ich, 3 Stunden lang, wo wir da über Handball gesprochen haben, über seine Ziele, wie er die Mannschaft formen will, was er vorhat. Und da war schon so viel dabei, wo ich so gemerkt habe, okay, da sind viele gute Ideen dabei. Mhm. Einiges hatten wir ja vorher schon in die Richtung umgesetzt, aber mit ihm zusammen waren wir auf vielen Dingen uns auch einig. Auch, dass er den Kader nicht so schlecht sieht wie manche andere. Das hat mir natürlich erstmal viel Ruhe gegeben, weil es natürlich schwierig wäre, wenn er mit dem Kader total unzufrieden ist oder wenn er sagt, hey, mit den Spielern kann ich gar nichts anfangen, also mit dem Material an Spielern. Aber er hat das Spielsystem dann auch so angepasst, dass es eben 1:1 gepasst hat und ich hatte in den ersten Gesprächen schon ein super Gefühl und dann muss man sagen, in der Vorbereitung von den ersten Tagen an hat man auch gemerkt, dass die Mannschaft einfach gelöst ist. Es war ein neuer Step, neuer Trainer, Neustart, du fängst wieder bei Null an und dann sind wir natürlich auch super in die Saison gestartet. Das Melsungen-Spiel, das war natürlich brutalst wichtig. Wenn du das erste Spiel gegen Melsungen zu Hause verlierst, dann läuft's einfach anders. Und so ist der Sport manchmal, das ist knüppelhart, aber die Jungs haben da Gas gegeben und Melsungen hat genau das Problem gehabt, was wir vielleicht vorher hatten. Die waren verkrampft. Und dann startest du gut rein und dann geht's halt Step by Step.
Melsungen ist ja, also man sagt sich jedes Jahr aufs Neue, Melsungen ist eine Wundertüte. Eigentlich nicht. Eigentlich sind sie jedes Jahr konstant nicht auf dem Niveau, auf dem sie sein müssten.
Ja, aber da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, weil wir waren es halt die letzten Jahre auch und wir wissen auch, wie so eine Downspirale auch mal sein kann.
Ja, das kann man nicht. Ich finde, man kann es nicht vergleichen. Man kann es insofern nicht vergleichen, weil wir halt wenigstens schon mal was vorzuweisen haben. Ja. Bei uns stehen halt mal 2 Meistertitel auf diesem Briefkopf drauf und wir sind nicht mehr diese titellosen Löwen, die nie was geholt haben.
Und ich will uns nicht schlecht reden, ich finde es nur schwer, über andere Mannschaft zu sprechen, weil es mir im Herzen auch ein bisschen leid tut.
Die ganzen lustigen Comedy-Seiten, die es im Handball ja auch gibt, ich meine, da waren wir, das war ja auch lustig, habe ich auch drüber gelacht, aber es ist
Es ist schön, wenn Sie über eine andere Mannschaft berichten, gebe ich dir recht.
Ich hoffe, das tun Sie dieses Jahr zumindest vermehrt nicht über uns. Ich glaube aber, lass uns mal kurz über Albin Lagergren sprechen. Ist natürlich eine interessante Personalie, insofern, dass er 2 Jahre nicht so performt hat, jetzt auf einmal wirklich voll und ganz zeigt, was er kann und das natürlich dann so einem typischen Löwenfan vielleicht auch so ein bisschen wehtut, dass man dann lesen muss, dass es endlich mal für ihn läuft hier bei den Rhein-Neckar-Löwen, sehr gut, und er sich dann offensichtlich selbst bei einem anderen Verein anbietet.
Ob das so war, halte ich jetzt.
Ja. Es steht in der offiziellen Pressemitteilung des SC Magdeburg. Ja. Deswegen bin ich mal davon ausgegangen, dass das jetzt kein Gerücht ist, sondern dass das ein bisschen Bestand hat. Fand ich auch ein bisschen überraschend, dass man das da reinschreibt. Das sage ich dir auch direkt schon mit dazu, weil du schwächst ja den Spieler in dem Moment auch ein bisschen. So nach dem Motto, wenn das jetzt nicht läuft, dann sagen die Fans ja super. Ja. Aber ja klar, dass der hier bei uns wieder angeschissen kommt, nachdem er damals gegangen ist.
Ja. Also ich glaube, wenn du Albin jetzt interviewen würdest und fragen würdest, aber er sich bei den Löwen wohlfühlt, dann wird er wahrscheinlich sagen, ja. Sportlich ist es, gibt's glaube ich keinen Grund für ihn zu wechseln. Das weiß er selber auch. Ich glaube, dass es da einfach nochmal private Gründe sind, die man dann so akzeptieren muss. Ich kann nicht genau in seinen Kopf reinschauen, aber ich weiß, dass es da eher die Softfacts sind, die nichts mit Handball zu tun haben, nicht mit dem Trainer, nicht mit dem Verein. Und so eine Entscheidung muss man dann auch irgendwie akzeptieren, dass ich ihn gerne hier gesehen hätte, hundertprozentig. Ich glaube auch, dass er sich in der Mannschaft ganz anders entwickelt hat die letzten Monate, dass er sich viel wohler fühlt. Aber ja, es gibt ja auch noch eine Familie außenrum, und wenn es dann so ist und wenn er seine Entscheidung trifft mit seiner Familie zusammen, dann müssen wir das so akzeptieren.
Haken dran. Worauf führst du das denn zurück, dass er jetzt auf einmal nach wirklich zwei Jahren, wo wir wirklich dachten, jetzt so explodiert.
Du hast ja in der Nationalmannschaft schon gesehen, dass er da ein anderes Level hat. Also
das
davon,
hat mich
ja
am meisten geärgert.
Aber das ist ja auch mal so, dass manche Spieler natürlich auch eine Weile brauchen. Also wir wohnen in Deutschland, wir sind hier zu Hause, wir haben unser Umfeld. Wenn du als Ausländer ein neues Land kommst, dann dauert es erstmal, bis du dich vielleicht auch ein bisschen eingelebt hast. Mhm. Der eine sagt vielleicht, ich bin Handballprofi, mir ist ganz egal, wo ich spiele. Andi Wolf spielt in Kielce, da will vielleicht auch nicht jeder Spieler hin, aber der funktioniert da, weil es ihm wahrscheinlich auch nicht ganz so wichtig ist, was jetzt sein privates Umfeld angeht. So, der hat vielleicht seine Freundin
so,
da
und seinen Kumpel. Die Internetleitung gut ist.
Das hört sich jetzt doof an, aber ungefähr so ist es ja eben. Und dann gibt es Spieler, die brauchen halt ihr Umfeld, die sagen, hey, ich brauche meine Familie rum, dann kommt Corona, dann habe ich nicht so gut funktioniert, weil ich bin gerade Papa geworden und meine Oma, Opa konnte nicht kommen. Und so viele Dinge, die dann reinkommen, die es einfach schwieriger machen, dich zu integrieren. Und ich glaube, da hast du natürlich wenig Verständnis, wenn du selber nie in der Situation warst. Ich habe nie im Ausland gespielt, so, ich war nur in der Bundesliga. Ich war zwar in anderen verschiedenen Städten, aber ich glaube, der muss sich auf den Punkt wohlfühlen, da muss alles passen, da muss alles ineinander greifen, er muss gesund sein, fit sein, Familie muss alles laufen und dann kann er gut Handball spielen.
Ja, aber ich gebe dir in einer Seite, auf der einen Seite gebe ich dir ja recht. So, das ist vielleicht der Grund dafür, dass so ein Niklas Landin sagt, ich gehe nach Kiel, weil das ist nah an Dänemark. Es wäre mir aber neu, dass Magdeburg geografisch jetzt in der Nähe von Stockholm ist oder von Schweden ist.
Aber er kommt ja aus Magdeburg und er weiß, was er da hatte, also muss man ja auch sagen. Also ich habe auch in Magdeburg gespielt, ist ein super geführter Verein, die ja sportlich gut dastehen. Aber ich glaube, dass der Unterschied zwischen Rhein-Neckar-Löwen und uns sportlich gesehen nicht so groß ist. Deswegen kann man das, glaube ich, mal wegstreichen. Daran liegt es nicht. Also muss es andere Gründe geben. Aber die Frage können wir nur Albin stellen und ihn fragen, warum er sich so entschieden hat.
Also ja, wahrscheinlich werden wir sie ihm so in der Form auch gar nicht stellen, weil eine Entscheidung ist eine Entscheidung. Ich finde es jetzt auch relativ schade, weil ich kann immer nur von mir ausgehen. Klar, es gibt immer Challenges im Leben. Die Rhein-Neckar-Löwen werden für ihn auch eine Challenge gewesen sein. Die hatte er aber jetzt insofern gemeistert, dass es ja die Zeiten jetzt ja wahrscheinlich besser gewesen wären. Und jetzt wieder den Bruch zu machen und zu sagen, jetzt fange ich wieder woanders wieder neu an, in einem Spitzenteam, wo er ja wahrscheinlich auf seiner Position noch nicht mal Nummer 1 sein wird.
Also wenn er jetzt ganz woanders hingehen würde, würde ich sagen, ja, aber er geht ja. Nach Magdeburg, da war er schon, da kennt er sich aus. Ich glaube, er braucht eine gewisse Sicherheit. Ja, aber wie gesagt,
Oma Ingi Magnusson kommt daher
eigentlich vor. Ja, der ja auch jetzt nicht ganz fit war, muss man auch mal sehen, wie das weitergeht. Ich glaube, die brauchen schon zwei starke Rückraum rechts, aber wie gesagt, schade, aber
Müssten wir dich alle drei Wochen einfach mal Sonderfolge zwischendurch mit Olli Rogge mal so Dinge besprechen.
Ich würde nur irgendwann aufhören, dir irgendwelche Insights zu erzählen, weil du würdest immer nachhaken und irgendwann würde ich dann zumachen.
Na, ganz so ist es ja nicht. Ich bin ja nicht, ich arbeite ja nicht für Sky oder sowas.
Genau.
Deswegen bohre ich da nicht so viel nach. Aber man kann sich einfach, manchmal ist es ja auch einfach so, dass gewisse, ich sag mal, Erklärungen, die für den Fan vielleicht doch auch noch von Vorteil wären, weil sie dann Dinge besser einordnen können, einfach nicht in eine Pressemitteilung passen.
Du wirst lachen. Manchmal würde ich mir wünschen, wir könnten jedem Fan alles erzählen, warum wir wie welche Entscheidung treffen.
Weil das glaube ich dir aufs Wort.
Dann würden einige nachher sagen, okay, so habe ich das noch gar nicht gesehen oder gibt es vielleicht noch andere Gründe.
Das glaube ich dir
aufs
Wort.
Und das ist manchmal, wenn du dann Kritik, also ich beschäftige mich relativ wenig mit unseren eigenen Social-Media-Kanälen, mit Kommentaren und so weiter, aber wenn dann irgendwann mal was durchrutscht, dann denke ich mir so, eigentlich müsstest du jetzt hingehen, den jungen Mann auf einen Kaffee einladen und mal sagen, hey, jetzt überleg mal, wenn das so und so. Und dann, glaube ich, würden einige Leute einiges anders sehen und auch verstehen, dass manche Entscheidungen einfach schon ein Jahr, zwei Jahre vorher getroffen wurden, wo die Situation eine ganz andere war. Also wo du eine ganz andere Leistung noch bewerten musst. In dem Moment, wo wir Entscheidungen rausgeben, sind die ja schon längst
Das ist Monate, ja beim Jahre Handball immer so. Das ist ja beim Handball immer so.
Das ist aber das Krasse auch, weil dann ist es natürlich auch schwer für einen Fan nachzuvollziehen, wenn der Spieler in dem Moment auf seinem Zenit ist und super performt, aber vor zwei Jahren war noch eine Verletzung da und es war nicht abzusehen. Und dann entscheidest du dich einfach für einen anderen Spieler und nicht gegen den eigenen, sondern einfach, weil du in dem anderen Spieler noch mehr siehst.
Über
das ist manchmal spannend.
Über so Situationen sprechen wir gleich nochmal, weil ich habe da nämlich auch noch natürlich auch mal die ein oder andere Frage zu dem Thema. Lass uns kurz nochmal auf die Löwen aktuell zurückkommen. Wir sind gerade sehr, sehr gut in Form, haben uns ja auch mit der Niederlage zu Hause gegen Berlin nicht lange rumgemacht, abgehakt, weiter ging's. Das war ja ein gutes Spiel, muss man ja auch ganz ehrlich sagen.
Ja.
Wir können entspannt aufs nächste große Spiel gucken. Sonntag 16:05 Uhr SAP Arena, Derby. gegen Göppingen. Wehre ich mich mal so ein bisschen gegen. Ist das ein Derby? Kann man das, nennt man das so?
Ja, ich finde es auch schwierig. Dafür ist es zu weit, aber ja. Und geografisch gesehen wahrscheinlich ja, aber ich, für mich ist es kein Derby.
Ja, das ist auf jeden Fall, dann streichen wir Derby mal wieder raus. Das ist auf jeden Fall unser Löwenherzspiel, bei dem wir mit euch Löwenfans und unseren Partnern Spenden sammeln. Dieses Mal für die Arbeiterwohlfahrt, die sich für bedürftige Menschen hier in der Region einsetzt. Da hast du mit den Wirtschaftslöwen auch was geplant, wenn ich richtig informiert bin.
Wir haben mehrere Dinge geplant. Also erstmal ist es, glaube ich, auch so, dass wir pro Tor, das erzielt wird, nochmal Geld sammeln. Also da haben sich einige von den Wirtschaftslöwen auch beteiligt. Und wir selber werden wahrscheinlich noch eine kleine Versteigerung machen, aber da will ich jetzt nicht zu viel verraten, weil das noch nicht alles in trockenen Tüchern ist.
Finde ich auf jeden Fall eine großartige Sache. Vor allem sehr wichtig in diesen harten Zeiten, in denen wir uns gerade befinden. Also Löwenfans, ganz, ganz wichtig, kommt am Sonntag in die Arena, unterstützt nicht nur unsere Mannschaft, sondern auch die gute Sache. Da werden wir mit Sicherheit den einen oder anderen emotionalen Moment erleben und hoffentlich volle SAP-Arena, geile Stimmung, wie zuletzt eigentlich immer, gegen Frisch auf Göppingen. Sportlich dürfte es auch interessant werden. Unter anderem gibt es nämlich ein Wiedersehen mit einem sehr guten alten Bekannten von dir.
Markus Bauer, genau. Er ist zurück.
Also ist das eine mutige Entscheidung, Schorsch zurück auf die Bank zu holen?
Nein, ist keine mutige Entscheidung. Vielleicht für den einen oder anderen etwas überraschend, weil er jetzt schon eine Weile raus war. Aber ich glaube, der hat so viel Handball geguckt wie ich eben auch. Also der war nie ganz weg, auch wenn er beruflich erstmal einen anderen Weg eingeschlagen hat. Aber ja, also Schorsch kennt die Region super. Er war selber ein Weltklasse-Mittelmann, der wird viel reinbringen. Ist ein Riesentyp auch, der, glaube ich, auch da erstmal Ruhe reinbringen kann in den Laden. Göpping ist ja auch ein recht heißes Pflaster, wenn es mal nicht so gut läuft. Ich habe selber in Göppingen gespielt. Ich weiß auch, wie die Presselandschaft da ist. Und ich glaube, er tut denen wirklich gut als Trainer. Und das erste Ergebnis hat man ja schon gesehen. Jetzt Europa League haben sie das Spiel nochmal hergeschenkt. Aber ja, die müssen einfach die Konstanz reinkriegen.
Ich gucke ja manchmal entspannt mit Markus Bauer Fußball in Freiburg. Weißt du warum?
Okay, nein.
Nee, nicht.
Habe ich gesagt, Sohnemann, oder?
Ja, der spielt bei Freiburg.
Ja, okay, doch. Ist er Stammspieler oder ist er da?
Ja, er spielt in der zweiten Mannschaft.
Ja, okay.
Gut. Er spielt in der zweiten Mannschaft, ja. Die wir ja mit Magenta Sport, wo ich arbeite, begleiten. Okay. Und ich habe es auch erst nicht gewusst. Das gebe ich auch zu. Man weiß ja auch nicht immer alles. Aber irgendwann saß ich da auf der Tribüne und da kommt Schorsch um die Ecke und sagt, ey, ja, hier, ne? Und dann habe ich erst gedacht, so, ne? Wohnt er hier in der Ecke oder was? Keine Ahnung, kurz überlegt. Und dann sagt er ja irgendwann, ja, er hofft, dass der Sohnemann dann heute mal spielt irgendwie, weil ich meine, der ist ja auch noch brutal jung. Ja. Und Mika Bauer und jetzt zuletzt auch richtig viel Spielanteile, Tore, cool. Richtig gut am Start. Das ist ein richtig geiler Fußballer. Und dann habe ich das einmal angesprochen beim Magenta Sport. Und was ist jetzt der Effekt? Der arme Junge kann nichts Gutes mehr machen, ohne dass der Kommentator nicht sagt, das ruhig der Sohn vom Handball-Weltmeister.
Der Sohn von ist immer kacke.
Ja, ist echt immer so ein Ding, ne? Das ist immer so ein Ding. Das sind wir da bei Juri Knorr so ein bisschen, ne? Aber ja. Nee, Mika Bauer schickt sich tatsächlich an, Fußballprofi zu werden. Also sehr da cool. Ist man generell sportlich sehr gut unterwegs in der Familie Bauer. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, freuen uns auf Frisch auf Göppingen am Sonntag und ihr könnt euch noch Tickets holen. Wir wechseln einmal die Kategorie und kommen jetzt zu meiner Lieblingskategorie.
Löwen fragen Löwen.
Ja, Löwen fragen Löwen. Oder in dem Fall jetzt vielleicht haben wir auch einen Ex-Löwen dabei.
Meine Lieblingskategorie.
Ich liebe es, ehrlicherweise.
Wenn der Pressesprecher mich schon einen Tag vorher nach den Telefonnummern meiner Ex-Kollegen fragt, dann weiß ich schon immer, was kommt.
So, ich drück mal drauf. Erste Frage.
Hey Olli, kannst du mir erklären, wo man den besten Schnitzel auf Mallorca hat?
Sehr gut. Nikolai Jakobsen, ja, mein alter Freund. Ja, natürlich im deutschen Eck. Deutsches Eck, Mallorca. Die meisten, die in Mallorca schon mal waren, werden es kennen. Da gibt's unter anderem auch Schnitzel, aber wir haben uns damals da getroffen, weil ich gemeint habe, ja, da kann man besonders gut essen und haben dann den jungen Mann die Bedienung gefragt, was er denn empfehlen kann, was denn gern genommen wird. Sagt er, ja, das Schnitzel wird gern genommen, weil es halt auch günstig ist, war das Argument. Da ist Andi Schmid schon mal neben mir zusammengeschrocken und dann haben wir dann so eine Schnitzelplatte bestellt. Sie war okay, aber ich habe es natürlich groß angekündigt, dass man da super essen könnte. Ja, der Alkohol war gut, die Schnitzel waren okay.
Ich war ja noch nie auf Malle.
Du warst noch nie auf Malle? Okay, also deutsches Eck, probier es mal aus.
Aber ich habe ja schon so viele Geschichten von dir und von Nikolai Jakobsen gehört, da weiß ich gar nicht, ob die alle stimmen.
Oh, da gibt's viele gute. Ich meine, erstmal die Konstellation, dass ein Trainer und ein sportlicher Leiter mit der Mannschaft nach Mallorca fliegt. Ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen, was für eine Mannschaft wir damals waren, weil das ja auch ein gewisses Vertrauensvorschuss ist. Also ich meine, du kannst zusammen trainieren, Spiele spielen, Spiele gewinnen, Spiele verlieren, aber dann zusammen in Urlaub in Anführungszeichen noch und dann Zeit zu aufbringen. Das war schon speziell und ja, war schon eine coole Zeit.
Ich habe mal gehört, ich kann ja einfach mal fragen, vielleicht stimmt die Geschichte ja sogar. Mir hat mal jemand erzählt, dass es auf Mallorca zu einer Situation gekommen ist, in der ihr erkannt wurdet von, und es ist wohl gerade total Trend, dass diese ganzen Clubs und Teams mit so Stempeln rumlaufen, wo man dann einen Stempel bekommt, wo halt dann, weiß ich nicht, HSG Walzbachtal draufsteht oder sowas. Ja. So, und dann hat man mir mal erzählt, dass es zu einer Situation gekommen ist, wo ihr erkannt wurdet und ein Fan, Nikolai Jakobsen, so einen Stempel auf die Stirn gemacht hat und du diesem Stempler dann den Stempel aus der Hand genommen hast und sein ganzes Gesicht vollgestempelt hast.
Ganzes Gesicht ist jetzt relativ, aber also
das stimmt
in der Tat. Weil Nico war auch ein bisschen überrascht, weil er auf einmal so einen komischen Stempel auf der Birne hatte. Und dann, wir waren natürlich auch nicht ganz nüchtern, muss man jetzt auch dazu sagen, aber der junge Mann hat auch den Spaß mitgemacht. Sah auf jeden Fall cool aus nachher.
Und weißt du, wer mir das erzählt hat? Andi Schmid.
Ja.
Ich wollte erst mal fragen, ob es stimmt. Ist ja eine lustige Geschichte, ehrlicherweise. Aber normalerweise sagt man ja, ne, was auf Malle passiert, bleibt auch auf Malle. Aber die fand ich ganz witzig, die Geschichte.
Meinem Karriereende bei den Rhein-Neckar-Löwen machen wir mal ein Special über Mallorca. Okay? Mein letzten Podcast war bei den Löwen, dann machen wir ein Special, dann hauen
aber
wir
da
mal.
Das Problem ist, dass du es jetzt angekündigt hast und wahrscheinlich vorher 20 Unterlassungserklärungen unterschreiben musst von Nico, von Andi, von...
Du weißt ja nicht, wann ich in Rente gehe, von daher ist es ja relativ...
Ich hoffe, dass das noch ganz, ganz, ganz weit weg ist, Olli.
Ich auch.
Von ganzem Herzen hoffe ich, dass das noch ganz, ganz weit weg ist. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Stempel bei Nico auf dem Gesicht, das ist ja dann schwarz auf rot.
Sah super aus.
Entweder vom Sonnenbrand oder vor Wut. Zweite Frage. Guck mal, wenn wir uns jetzt bei jeder Frage so verquatschen, aber dafür ist ein Podcast ja auch da am Ende des Tages, ne? Zweite Frage.
Hallo Olli, hallo Kevin. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß im Podcast. Und ich habe nur eine sehr kurze und prägnante Frage. Den Rest kannst du ja selbst auflösen. Wie sehr magst du Duravit Sensor Wash?
Ja, auch witzig, witzig.
Oh. Also, er hat noch Tschüss gesagt.
Weißt was das ist?
Ja.
Okay, weil du den Werbespot kennst, oder?
Ja.
Okay, also für die Fans, die nicht wissen, was Sensor Wash ist von Duracell.
Duravit.
Was habe ich gesagt? Duracell. Duravit natürlich.
Das war
Duracell
für mich
war auch
immer
mal Sponsor,
schwierig.
Aber Duravit natürlich. Wir waren ja mit der Nationalmannschaft vor den Olympischen Spielen in Peking, waren wir im Trainingslager. Mhm. Und wer schon mal in Japan war, der weiß auch, dass die meisten Japaner oder Hotels eigentlich alle haben eine... Wie nennt man das? Eine Po-Dusche, darf man das so sagen?
Ja, klar.
Eine Po-Dusche, also du gehst beispielsweise aufs Klo, hast kein Klopapier mehr, sondern da fährt eben so ein kleiner Brauskopf aus und der braust dich und der föhnt dich danach auch wieder. Und mich hat das ziemlich beeindruckt, ich fand das ziemlich cool.
Oh,
und Uwe Gensheimer hatte mit Patrick Götzky ein 5-Sterne-Hotel in Japan und ich war in einem kleinen 10-Quadratmeter Hotel, weil nichts anderes mehr frei war, untergebracht, wo ich dann meinen Koffer reingestellt habe, aber ziemlich schnell festgestellt habe, dass ich da nicht schlafen kann. Also was habe ich gemacht? Habe bei den beiden in der Ritze gepennt. Also habe mich da einquartiert, ja. Lag in der Ritze und dann nachts um 3 Uhr musste ich halt aufs Klo. Und da ich nicht mehr schlafen konnte, habe ich dann irgendwann die Arschdusche angemacht und die Legende, Uwe Gensheimer behauptet, ich wäre eine Stunde am Klo gesessen und der wäre dann irgendwann da und ich wäre fast wieder eingepennt, aber die Arschdusche lief immer noch so. Das hat er erzählt, ganz so war es aber nicht. Auf jeden Fall, Fun Fact, zu Hause Bad umgebaut, natürlich Sensor Wash eingebaut und ich liebe dieses Ding. Also,
echt wirklich, jetzt?
Ja, mega.
Das heißt,
perfekt.
Du lässt jetzt zu Hause den Hintern föhnen?
Ja, ne, das geht nicht ums Föhnen. Föhnen ist ja was anderes, aber es ist einfach brutal hygienisch und selbst die Kinder nutzen das, also ist schon cool.
Wahnsinn.
Also ich bin es ja vom Tauchen gewohnt. Wenn du auf dem Schiff bist, dann hast du ja kein Klopapier. So, da hast du immer eine Dusche. Von daher, als Taucher weiß man das sowieso, aber die Leute, die jetzt nicht segeln oder sowas, die werden das nicht so kennen. Aber ich war das eh schon immer gewohnt, von daher war das immer ganz klar.
Interessant. Ich bin so einem Ding auch mal über den Weg gelaufen und es war überhaupt nicht mein Ding. Aber dieser Spot war tatsächlich eine Katastrophe
damals.
Ja,
ich hab ihn vor einer Woche geguckt und ich lach mich jetzt noch tot, weil es hat 5 Stunden gedauert,
Beate Mühlhol,
weil der sich immer verquatscht hat und dann haben wir es wieder gedreht und ich hatte dieses Klopapier an den Fingern hängen. das war echt, also, aber wir müssen mal irgendwo mal einen Link reinstellen. Also liebe Löwenfans, YouTube gibt's den noch. Rogge, Sturavit, super.
Mit, ich weiß, der lief jahrelang. Jahrelang. Dann haben wir ein paar Fragen aus Social Media. Paul hat gleich zwei Fragen. Erste Frage, wer war dein schwierigster Angriffsgegenspieler?
Karabatic, weil er in jedem Spiel immer wieder gekommen ist. Den konntest du auf die Mütze hauen, wie du wolltest. Das hat ihn wenig interessiert. Also erstmal überragender Handballer, überragende Einstellung, auch geiler Abwehrspieler. Und Deutschland, Frankreich waren halt auch immer Spiele, ja, wo es immer hoch herging. Und ja, da war schon immer Feuer drin. Das hast du auch schon immer zwei Stunden vorher im Bus gemerkt, dass das ein spezielles Spiel wird. Und er war immer dabei, immer vorne weg. Und gefühlt hat er ja schon 10 Jahre, bevor ich Nationalmannschaft gespielt habe, war er schon Nationalspieler. Also ich hab keinen Spieler so oft gesehen wie ihn und so viel analysiert. Ab und zu hat es funktioniert, aber er war schon richtig gut.
Lustigerweise haben wir vor 2 Wochen auch schon über ihn gesprochen mit Christian, ja, Zeitz, weil natürlich jeder, ich glaube, das ist auch einfach dieser eine Handballer, der
alles kann. Also ja, der konnte wirklich alles. Und dann hat er noch den Körper dazu gehabt. Also ja.
Und dass er bis heute noch rumrennt, ist Wahnsinn.
Total.
Paul fragt, was war dein schönstes Erlebnis mit den Löwen? Das ist aber, glaube ich, eine rhetorische Frage.
Ja, deutsche Meisterschaft ist natürlich immer, obwohl erster Titel war auch geil, also Europapokalsieg damals Nantes, weil es halt der erste Titel dann ist. Ich meine, ich hatte mit anderen Vereinen schon einen Europapokal gewonnen, aber du hast so richtig gemerkt, dass dieser Verein da, ja, wir haben schon so lange darauf gewartet gehabt und das war schon richtig geil. Ja,
vor allem hast du noch gespielt.
Das, ja, muss ja, man genau, auch dazu als Spiel sagen. Die Titel als Spieler sind sowieso immer was anderes. Also wenn du darüber sprichst, welche Titel hast du gewonnen, dann redest du eigentlich immer über die, wo du aktiv dabei, hört sich jetzt doof an, aber wenn du auf der Platte bist, dann hast du natürlich noch mehr Einfluss und das war schon richtig geil, weil man auch einfach eine coole Truppe waren, dann auch mit dem Flug zurück, wir sind dann direkt von Nord zurück und dann waren auch Fans dabei und so, das hat einfach alles geil gepasst und dann natürlich die deutschen Meistertitel sowieso. Obwohl ich auch sagen muss, Abschiedsspiel werde ich auch nie vergessen, auch wenn es komisch ist, ja, so dieses ganze Wochenende mit du gewinnst in Gummersbach mit weiß ich wie viel Toren und dann wegen Torverhältnis verlierst du die deutsche Meisterschaft und am nächsten Tag machst du dann dein letztes Spiel, aber ich war so mit mir so im Reihen, dass ich so gewusst habe, hey, vielleicht sollte das alles so sein, jetzt ist gut, Haken dran und ich habe es dann irgendwie nie mehr bereut zu sagen, hey, hättest du noch mal 1-2 Jahre woanders gespielt oder hättest du noch das anders gemacht. Ich war einfach, ja, war einfach ein guter Abschluss.
Das war eine krasse Situation. Das war das Ende meiner ersten Löwensaison, meiner ersten vollen Löwensaison und also diese Stimmung an diesem Tag war irgendwie krass, weil so jeder dieser 13.000 Leute in der Arena hat so gedacht, also du hast das Gefühl gehabt, dass die alle so, ja, ihr habt gemacht, was ging und...
Ja, vor allem waren die alle okay da. Ich hatte ja die Horrorszenario, dass die Hälfte da gar nicht kommt, weil die sagen, eigentlich wollten wir die Meisterschaft, ja, feiern und jetzt, das wird wahrscheinlich eine Horrorveranstaltung. Und als die Mannschaft eingelaufen ist und die Fans, die gefeiert haben, als wenn da der deutsche Meister kommt, da war für mich schon, ich war wirklich happy und habe mich auch für die Jungs gefreut, weil die hätten es ja sonst nie auf den Kopf gekriegt. Nee. Wenn du eine Woche lang kein Spiel gehabt hättest und die wären zu Hause gesessen, dann wärst du ja depressiv geworden. Ja. Also ich glaube, im Nachhinein war es das Beste, was passieren konnte, dass das Spiel genau an dem Tag stattgefunden hat. Alle haben nicht gepennt, alle haben 10 Bier im Kopf gehabt, aber ganz egal, einfach raus und das Ding abhaken.
Das ist immer noch eins meiner größten Highlights so in meiner Karriere. Ich habe von diesem Spiel ein Bild von uns beiden, was damals gemacht wurde, auf Leinwand in meinem Büro hängen.
Stark.
Weil es einfach ein geiler Tag war. Es war einfach irgendwie, war alle da. Ich meine, also das zeigt ja auch deinen Legendenstatus. Wer hat das denn gehabt?
Ja.
Eine ausverkaufte SAP-Arena. Die Nationalmannschaft kommt, um ein Abschiedsspiel zu bestreiten. Wer hat das denn erlebt?
Ich weiß aber auch nicht, ob sich jeder so drum gekümmert hat. Da muss man jetzt auch den Rhein-Neckar-Löwen ein Riesenkompliment machen, weil als damals klar war, ich beende meine Karriere ein Jahr früher. Wir hatten natürlich ein bisschen Vorlaufzeit. Man konnte viel planen in dem Fall, aber da war natürlich auch viel Orga dazu gehört und komplette Geschäftsstelle, jeder hat sich da reingehängt, dass es überhaupt stattfinden kann. Und dann mit der Nationalmannschaft, klar, da war schon klar, dass ich später als Teammanager einsteigen werde. Somit waren viele Dinge ein bisschen einfacher. Aber ich glaube, wenn man sich drum kümmert, hätten das auch andere Spieler hinkriegen können. Es ist halt ein gewisser Aufwand gewesen. Aber ja, so im Nachhinein, schönste und schlimmste Tag in meiner Karriere.
In einem, ne? Ja. Monika fragt, hast du noch Verbindungen nach Schutterwald bzw. Hofweier?
Schutterwald, natürlich. Also mein kleiner Neffe spielt in Schutterwald. Ich war vor 2 Wochen beim Spiel, habe mir das angeguckt, haben sie leider verloren. Aber ich bin mit Martin Heuberger im ständigen Austausch, ist ja Junior-Nationaltrainer und wohnt noch in Schutterwald. Meine Eltern sind vor ein paar Jahren zwar weggezogen, wohnen jetzt in Offenburg, 5 Kilometer weg, aber wenn ich meine Eltern besuche, dann bin ich auch mal in der Mörburghalle und schaue mir mal ein Spiel an und die Verbindung ist da, klar.
Elias fragt, wer ist dein Fußball-WM-Favorit?
Oh, gute Frage. Ich glaube, die Franzosen. Aber jetzt ohne Fußballfachmann zu sein, und ich habe jetzt auch, und die deutschen Spiele habe ich geguckt, aber sonst habe ich nicht so viel von der WM gesehen, aber Mbappé wird das schon machen, oder?
Ja, aber also ganz ehrlich, die Achtelfinalergebnisse, also was, da trifft er jetzt wirklich Gigant auf Gigant auf Gigant und Marokko.
Ja, aber das ist doch geil, dass so eine Mannschaft wie Marokko, dass die da gegen Spanien, also das, ja, brutal. Voll. Aber so ist der Sport, und das macht es ja dann irgendwie auch wieder spannend, egal wo diese WM stattfindet. Und ja,
vor allem, dass ausgerechnet die Spanier nicht einen einzigen Meter treffen, ne?
Wahnsinn. Aber Ballbesitz haben sie gehabt, ja?
Ja, ja, aber hatten wir auch. Ja, stimmt. Hatten wir auch. Bernd fragt, 15. März 2002, was war da?
Mein erstes.
Nee, also er fragt nicht, was da war, aber weißt du, was da war? Lustigerweise einen Tag vor meinem Geburtstag.
2002, warte mal, sagen wir mal,
15. März 2002. Uff. Die Frage ist, was ging da in dir vor? Aber es gab da was.
15. März. War ich 2002. Da in Essen? Warte mal, 2005, 2002. Ich krieg's jetzt nicht zusammen. Ich könnte jetzt raten, aber.
Ja, rat doch.
Ja, aber ein sportliches.
Ja. 15. März 2002.
Habe ich wahrscheinlich einen Vertrag unterschrieben? Nee.
Okay. Erstes Spiel für Deutschland.
Ja, das war jetzt mein erster Gedanke gewesen. Ja. Habe ich aber gerade zurückgerechnet. Stimmt, ja. Also ich kann dir sogar sagen, das war irgendwo in Dormagen.
Das steht hier nicht mit bei, weil die Frage ist tatsächlich
gegen Tunesien in Dormagen, würde ich jetzt sagen.
Bernd Huck fragt das. 15. März 2002, erstes Spiel für Deutschland. Was ging da in dir vor?
Ja, dumm. Also hätte ich wissen müssen. Also war auch mein erster Gedanke. Ich dachte, das war aber früher. Ja, eine Wahnsinnsehre. Also ich habe in Göppingen noch gespielt. Damals ja als Zweitligist. Ich bin ja in die zweite Liga damals noch gewechselt. Göppingen sollte zwar aufsteigen, haben es dann aber nicht gepackt, eine Relegation. Man hatte da eine super Zeit, super Umfeld, einen Trainer, der auf mich gebaut hat, und dann erstes Länderspiel. Wahnsinn. Ich bin da hingekommen, ich hatte das Gefühl, ich hatte immer gedacht, die kennen mich da gar nicht. So, ich bin da reinmarschiert, und dann war ich halt da, und jeder hat so ein bisschen geguckt. Witzigerweise, Markus Bauer war der Erste, der sich mal länger mit mir unterhalten hat, weil das ist natürlich auch mal eine scheiß Situation, dass du kennst keinen, du bist so ein bisschen der Jungspund. Das war ja eine komplett, keine alte Truppe, aber erfahrene Handballspieler, Kretsche, Zerbe, Klaus-Dieter Petersen, Blacky Schwarzer, Henning Fritz, und ich kam da rein so und war als der Underdog, und war speziell. Heiner hat auch gefühlt mich die ersten 6 Monate, hat er kein Wort mit mir geredet. Ich wusste gar nicht, warum ich eigentlich dabei bin, aber der Heiner, der hat immer ein bisschen gebraucht, bis er warm geworden ist mit den Spielern, aber wahnsinnige Ehre, und wenn man sieht, auch wie viele Länderspiele danach kamen, war schon cool, war natürlich nicht damit zu rechnen, aber ja, ein Traum, keine Frage. Ja, auch
spannende Entwicklung im Handball generell, also in Dormagen würde heute kein Länderspiel mehr stattfinden, ohne jetzt Dormagen zu nahe drehen zu wollen, aber dafür ist die Arena einfach zu klein. Es gab ja auch sogar mal ein Länderspiel, da warst du bestimmt auch mit dabei, in meiner Heimatstadt in Hamm damals, haben wir die Arena gegen Ägypten eröffnet, 2.500 Zuschauer. Das würde ja, also heute geht's nach Düsseldorf, nach Mannheim mit 10, 12, 13.000 und fast immer ausverkauft vor Corona. Also krass. Das war Löwen fragen Löwen. Und wir machen jetzt weiter mit der dritten und letzten Kategorie.
Löwen aktuell.
Olli, du bist in neuer Rolle bei den Löwen unterwegs. Erklär uns doch mal ganz kurz, was ein Sportkoordinator macht. Da gab's nämlich auch sehr viele Fragen von den Fans zu.
Ja, im Endeffekt ist die Rolle gar nicht so groß anders. Also ich glaube, wenn ich jetzt ein bisschen ausholen müsste, dann war ja schon immer mal der Plan, dass ich auch im Vertrieb ein bisschen Sebastian Grün unterstützen soll, dass wir praktisch da noch ein bisschen stärker aufgestellt sind, dass wir, was gerade Sponsorenbindung und Akquise, dass man mich da auch noch ein bisschen mehr nutzt. Die Gespräche haben vor 3 Jahren angefangen, und irgendwann war es natürlich so, dass wir ein bisschen konkreter geworden sind, dann lief es sportlich natürlich auch nicht so gut, dann hat man auch überlegt, was können wir da ändern, und aber wenn ich jetzt ein bisschen, wenn ich es kurz mal soll, ich glaube, ich war über alles informiert, was kam, wir haben die Gespräche sehr früh gestartet, was natürlich ein bisschen vielleicht negativ nach außen kam, war der Zeitpunkt der Veröffentlichung. Also ich war im Urlaub, dann kam dann irgendwann eine Pressemitteilung, Olli Rogisch ist jetzt Sportkoordinator und nicht mehr sportlicher Leiter.
Das war auch kurz vor Olympia, ne?
Ja, was natürlich auch so eine kleine Degradierung nachkam, was es eigentlich gar nicht war, weil ich wusste, was kommt. Das Problem war einfach, ich konnte mich dazu gar nicht äußern, weil ich eben nicht da war. Aber ich bin mit allem im Reinen. Die Aufgabenverteilung ist ähnlich, wie sie vorher auch war. Wir haben vorher auch immer alle Neuverpflichtungen im Team entschieden, mit Trainer, Geschäftsführung, teilweise Aufsichtsrat, wenn es dann eben ums Geld geht. Aber eigentlich muss man sagen, ich bin nicht mehr auf der Bank bei den Auswärtsspielen oder auch nicht bei den Heimspielen, das hat man ja gesehen. Und ich bin im Vertrieb jetzt mehr tätig. Wir haben die Wirtschaftslöwen gegründet. Vielleicht reden wir danach auch noch drüber. Praktisch nochmal ein Bereich, wo wir nochmal Sponsoren näher an die Löwen binden können, wo wir Veranstaltungen mit unseren Sponsoren machen. Und da bin ich jetzt stärker involviert und macht mir super viel Spaß. Und der Vorteil für mich und meine kleine Familie ist ein bisschen mehr Zeit. Das heißt, nicht mehr jedes Wochenende im Bus, im Hotel, sondern ein bisschen mehr Zeit zu haben. Von daher ist es eigentlich eine Win-Win und ja, ich bin vollkommen im Reinen damit.
Du hast ja gerade gesagt, manchmal hättest du schon gerne gehabt, man hätte mal sagen können, ey, mit dem Fan, der jetzt da schreibt, was weiß ich, Olli Rogic, bla, du weißt ja, was da für einen Scheißdreck teilweise geschrieben wird, mit dem würde ich gerne mal einen Kaffee trinken, um ihm einfach mal zu erklären, was wirklich eigentlich abgegangen ist. Ist dir das nahe gegangen, dass da zwischenzeitlich wirklich der ein oder andere Fan auch blind quasi da reingefeuert hat und die Schuld bei Einzelnen, in dem Fall dann auch des Öfteren mal bei deinem Namen gesucht hat?
Ich glaube, in dem Moment, wo du sagst, du willst im Sport arbeiten, also erstmal als Sportler selber und später auch als Offizieller, musst du ja wissen, wenn du in einer verantwortungsvollen Position bist, ob das jetzt sportlicher Leiter, Sportkoordinator ist, sei mal dahingestellt, oder Trainer, dass wenn es sportlich schlecht läuft, dann bist du halt auch mal der Arsch. So, ja. Da musst du auch mal breite Schultern haben. Ich glaube, man muss selber ehrlich zu sich selbst sein. Also manche Entscheidungen sicherlich, die waren nicht nachhinein nicht zu 100% richtig, aber wenn ich unseren Kader sehe und jetzt die Entwicklung, wo wir jetzt auch wieder sind, dann kann ich ja schon auch für mich feststellen, hey, da bin ich nicht so schlecht gelegen. Natürlich lief es sportlich nicht gut und dann muss ja einer dastehen und die Verantwortung übernehmen. Und in dem Fall, wenn du dann sportlicher Leiter bist, dann bist du das eben. Dann darfst du halt nicht so viel in die Zeitung reingucken, nicht so viel lesen und noch härter arbeiten, um wieder in die Spur zu kommen. Dass es dann so lange gedauert hat, muss ich sagen, das war für mich schon auch schwierig. Mhm. Wir hätten gerne Sebastian Hinze ein Jahr vorher gehabt. Ich glaube, das ist kein Geheimnis. Ich glaube, dann wären wir auch vorher in die Spur gekommen. Dann wäre alles ein bisschen einfacher geworden. Aber ja, so ist der Sport und ich bin Mann genug, mich dahin zu stellen, das auch abzufangen, auch gewisse Dinge von der Mannschaft fernzuhalten und dann eben die Kritik auch einzustecken.
Ah, das Fell muss schon dick sein dann, oder?
Das muss dick sein, aber nicht mal für mich selbst. Dann denkst du komischerweise auch mal dran über deine Familie, über deine Frau, sie, die sich dann vielleicht auch Sorgen macht, aber auch deine Kinder, die dann ja natürlich so Dinge auch schon mitkriegen, wenn da Kritik kommt. Zum Glück sind sie noch relativ klein, aber für mich selbst habe ich damit überhaupt kein Problem. Ich kann mit Kritik sehr gut umgehen, äußere sie auch, wenn sie angebracht ist. Von daher, das ist, glaube ich, im Sport normal und gerade Social Media macht sie auch so unglaublich einfach, Kritik zu äußern. Für mich ist ja ein Riesenunterschied, ob jemand, der mir gegenüber sitzt und der auch Ahnung von dem Metier hat, Kritik äußert oder ob das jemand ist, der hinter seinem Laptop sitzt, in kleiner Kammer und nachts um 3 Uhr irgendwas reintippt, weil er gerade irgendwie selber Frust hat und das muss man filtern können und ja, alles gut.
Es ist ja einfach auch viel das schlechte Vorbild anderer Sportarten, glaube ich, wo halt so ein Sportdirektor natürlich selbstverständlich der Zweite ist, der hängt, sage ich jetzt mal, um es bildlich darzustellen, weil der Erste ist immer der Trainer. Danach kommt irgendwann, wenn der dritte, vierte Trainer nicht funktioniert, ist es dann halt der Sportdirektor.
Klar.
Weil also zwischenzeitlich fand ich das schon ziemlich daneben, wie das so abgelaufen ist. Ich hatte das Gefühl, dass nachdem diese Entscheidung getroffen wurde von den Löwen, von dir in dieser Zusammenarbeit, dass du eine etwas veränderte Rolle einnimmst, was nach außen hin vielleicht als Beschneidung, Degradierung, sonst was gegolten hat. Ich hatte aber das Gefühl, dass du damit sehr fein warst und ich hatte vor allen Dingen das Gefühl, dass es bei dir selber, du warst danach irgendwie bisschen gelöster. Also nicht, dass du vorher irgendwie voll verkopft, aber du warst irgendwie, ich hatte das Gefühl, Olli Rogic ist ein bisschen mehr, hat ein bisschen mehr Luft zum Atmen, kann man vielleicht so zusammenfassen.
Ja, aber das glaube ich eher, weil ich gesehen habe, dass wir jetzt wieder eine Richtung kriegen, wo ich glaube, wir kommen wieder in die Spur rein. Mhm. Also mit der Unterschrift von Sebastian Hinze wusste ich, okay, da kriegen wir einen Trainer, der ist seit Ewigkeiten dabei, der bringt viel Struktur mit, der bringt auch nochmal, was Scouting angeht, auch nochmal ein Wissen mit, was uns weiterbringt. Also von daher habe ich einfach einen Weg gesehen, wo ich gesagt habe, okay, das könnte funktionieren. Wenn ich das nicht gesehen hätte, dann hätte ich ja selber die Entscheidung treffen können, zu sagen, hey, ich verlasse die Löwen, ich mache was anderes. Also wenn ich nicht d'accord gewesen wäre, dann hätte ich sicherlich mir da meine Gedanken gemacht, aber die Gespräche liefen so gut und wir waren auch immer, auch mit Jenny zusammen, Jennifer Kettermann, immer offen und ehrlich zueinander. Und wenn das nicht so gelaufen wäre, dann wäre es sicherlich, hätte ich mir wahrscheinlich Gedanken machen müssen, aber ich fühle mich nach wie vor super wohl. Auch die Zusammenarbeit in der Geschäftsstelle, super Leute dazugeholt, ein super Team, super Mannschaft, Sponsoren, auf die wir bauen können, jetzt auch gerade mit den Wirtschaftslöwen noch was, wo ich glaube, da ist viel Potenzial drin zu wachsen und ja, macht super viel Spaß. Aber ich gebe dir recht, es war sicherlich so ein bisschen, dass man nicht nur noch an der Spitze steht und es macht natürlich keinen Spaß, Kritik einzustellen, keine Frage. Und mag schon sein, dass ich vielleicht ein bisschen gelöster war, aber war natürlich auch dadurch, dass ich nicht mehr so viel reisen musste, vielleicht auch ein bisschen einfach durchschnaufen zu können. Ja, gebe ich ganz offen zu.
Ich sag dir ganz ehrlich, ein Rhein-Neckar-Löwen-Handballclub ohne Olli Rogic ist für mich eine Katastrophe.
Den wird's auch geben, so naiv darf man glaube ich nicht sein. Der Verein ist ja größer wie jeder Einzelne, der hier ist. Also wenn wir jetzt
das mal, ist mir schon klar.
Wir haben ja nicht über Andi auch gesagt, Rhein-Neckar-Löwen oder Andi Schmid würde nicht funktionieren. Es funktioniert. Genauso wäre es bei meiner Person auch. Aber natürlich, solange ich hier helfen kann, werde ich hier bleiben.
Nein, ich sage nicht, dass es nicht funktionieren würde. Das ist nicht richtig. Ja. Aber
es würde was fehlen. Es wäre ja auch schade, wenn es nicht so wäre. So,
du gehörst da bin ich dabei. Einfach
genauso hierhin. Wie Kevin Gerwin, der Hallensprecher der Rhein-Neckar-Löwen ist und bleibt für alle Ewigkeiten.
Ja, das ist ja. Das ist ja nochmal ein himmelweiter Unterschied. Aber dieses Thema hat die Fans sehr umtrieben. Das wirst du ja auch mitbekommen haben. Ich meine, du bist ja auch, es ist ja immer noch ein Wahnsinn. Also wenn man mit dir irgendwo unterwegs ist, Nationalmannschaft, egal was, wie, wo, du wirst ja immer noch überall angequatscht. Fotos machen, jeder kennt dich irgendwie in dieser Handballwelt. Und du wirst ja auch super oft darauf angesprochen worden sein. Was ist denn jetzt? Warum und wie und was? Weil die Kommunikation, fand ich, war schon...
Da gebe ich dir recht. Das war
ausbaufähig.
Das müssen wir uns auch ankreiden. Das wissen wir auch alle. Da haben wir auch intern drüber gesprochen. Das haben wir auch geklärt. Weil optimal wäre es natürlich gewesen, ich gebe ein Interview, wo ich direkt dazu Stellung nehme, warum, wieso. Dann hätte ich alles an Konflikten nehmen können, was dann später passiert ist. Weil für die Außendarstellung der Löwen war es nicht optimal. Aber wie gesagt, das haben wir intern geklärt. Ich bin immer noch hier und ich glaube, das spricht dafür, dass wir uns alle einig sind hier.
Und das ist auch gut so. Und ich kann nur mal einmal anmerken, ich glaube, dass die Leute, die uns hören und uns und sich so sehr mit den Löwen identifizieren, dass sie unseren Podcast hören, wahrscheinlich auch nicht dieselben sind, die im Internet da rumrambulieren. Andi Schmid hat das ja auch schon mal angesprochen. Aber tatsächlich ist es so, dass es mir so eine Herzensangelegenheit ist. Also erstmal, was in der Zeitung steht, ist nicht immer alles richtig. Punkt 1. Nehmt das nicht immer alles so für bare Münze. Es gibt da ja auch spezielle Zeitungen, wo man immer zweimal überlegen sollte, was die Intention von gewissen Berichten ist. Und auch gerade bei Kommentaren und so, denkt doch vielleicht mal erstmal, dass jede Entscheidung mit bestem Wissen und Gewissen für die Rhein-Neckar-Löwen gefällt wird und überlegt euch dann, ob es Sinn macht, da jemanden irgendwo an Pranger zu stellen. Da geht es nicht nur um Personen drumherum, sondern auch um Spieler, die auch nicht absichtlich neben ein Tor werfen oder einem Torhüter den Ball in die Hand drücken. Du hast gerade das Thema Wirtschaftslöwen ein, zweimal angesprochen. Was ist das für eine Idee, für ein Konzept, das ihr da gehabt habt?
Also wir haben praktisch nochmal überlegt, wie können wir vielleicht den Sponsor, der mit seiner Firma nicht gerade die Riesensummen in die Rhein-Neckar-Löwen fließen lassen kann, wie können wir den trotzdem zu den Löwen holen? Haben uns dann überlegt, dass wir einen Sponsorenkreis bilden. Da sind natürlich auch größere Sponsoren mit drin, gerade im Vorstand. Aber gerade kleinere Unternehmen, die sagen, hey, ich hätte Bock, bei den Löwen was zu machen, aber nicht in der Riesensumme. So, die können bei den Wirtschaftslöwen eintreten für ein relativ humanes Entgelt. Natürlich mit zwei Karten dabei, dass die die Spiele gucken können. Dass sie vielleicht ihr Netzwerk auch öffnen können für die Rhein-Neckar-Löwen. Also wenn jemand sagt, hey, ich habe im Bekanntenkreis den einen oder anderen, der würde gerne was machen, dass wir das Netzwerk einfach nutzen, dass wir untereinander das Netzwerk weiter vorantreiben und dass wir mit denen natürlich noch den einen oder anderen Termin haben. Wir waren jetzt ein Casino-Abend zum Beispiel in Baden-Baden mit einem schönen Abendessen, dass wir die Sponsoren einfach auch bei Laune halten, denen vielleicht auch ein bisschen Input geben, was sie sonst nicht kriegen. Ich bin immer dabei, bin immer ansprechbar für jeden und haben bislang da sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und wollen das natürlich auch weiter vorantreiben.
Wie ist das so gelaufen in Baden-Baden? Konnte sich danach einer das Auto vergolden lassen?
Oder? Ja, also ich glaube, es sind wenige mit Plus rausgegangen. Ich habe hab minimal was dazu was drauf gehabt, aber es war im Endeffekt ging es darum, dass wir einen schönen Abend verbringen, dass wir ein bisschen zusammen essen, ein bisschen quatschen und netzwerken und das hat super funktioniert. Super schöne Location in Baden-Baden.
Ja, da wurde noch mal ein James Bond gedreht oder bin ich da, ist auf dem Holzweg?
Im Casino, das weiß ich gar nicht. Aber also eins der schönsten Casinos, glaube ich, in Europa. Wirklich beeindruckend. Wir hatten auch eine kleine Führung. Also das Spielen war eher im Hintergrund, aber der Abend war super schön und wir hatten, ja, wie gesagt, mit den Sponsoren einen super Abend.
Also ich habe das auf jeden Fall, ich war da auch mal.
Das kann gut sein. Also,
und ich habe das irgendwie, mal im Kopf. Ich habe es jetzt mal, Casino Royale, Teile von Casino Royale ist in Baden-Baden wohl gedreht worden.
Das haben sie uns nicht mal erzählt. Da sind sie wahrscheinlich nicht stolz drauf, aber... Das wurde in der Führung nicht
vielleicht
erwähnt.
Vielleicht ist das jetzt auch irgendwie
kann schon sein.
Verkehrt hier, aber irgendwie habe ich das irgendwie im Kopf gehabt. Ist auf jeden Fall, ihr macht da viel und ich habe ja jetzt auch schon so ein bisschen mitbekommen, es gab ja zwischenzeitlich generell mit Partnern jetzt mal, es gab ein Tennisturnier mal, hast du da auch mitgespielt?
Ich war dabei, aber ich hatte kurz vorher eine Finger-OP. Ich habe da ein paar Bälle geschlagen, aber ich konnte nicht wirklich mitspielen. Aber es ist auch einiges in petto, also einiges in Planung. Also wer Interesse hat, gerne mal sich bei den Rhein-Neckar-Löwen melden. Wir werden es ein bisschen limitieren, also das werden das nicht unnötig riesengroß machen, aber so ein kleines kleiner exklusiver Rahmen und werden zum Beispiel das erste Spiel der Handballnationalmannschaft in der Wollfabrik in Mannheim live zeigen. Das wird das nächste Event jetzt werden, so dass wir einfach auch, wenn jetzt bei den Rhein-Neckar-Löwen der Ball ruht, die Löwenfans zusammen haben und werden da ja das erste Spiel gegen Katar live zeigen. Ich werde dazu geschaltet, ein paar Informationen über die Mannschaft rausgeben und ja, werden da einen schönen Abend haben.
Ja, das Thema Partner und Sponsoren wird so unfassbar wichtig, vor allen Dingen, wenn man, wie wir ja eigentlich wollen, mit den Großen der Liga mithalten möchte.
Ja, ich glaube, das ist die Mission für alle Mannschaften. Wir müssen Gas geben, keine Frage. Deswegen finde ich es auch extrem spannend, in diesem neuen Bereich nochmal mitzuwirken, weil ich auch aktiv was dafür tun kann, um den Kader auch wieder nochmal aufzupäppeln oder auch Spieler zu halten, die sich bei uns so entwickeln, dass sie für andere Mannschaften auch interessant werden. Wir müssen irgendwie dagegenhalten können und deswegen habe ich es mir auch auf die Fahne geschrieben, da Vollgas zu geben mit Sebastian Grüne, unserem Vertriebsteam zusammen, dass wir da vom Etat vielleicht nochmal in andere Regionen rutschen können.
Mhm. Dann bist du ja weiterhin auch, das hast du ja gerade auch gesagt, in der sportlichen Sphäre mit aktiv. Wie teilt ihr euch da aktuell die Aufgaben auf?
Da hat sich nicht so viel verändert. Also im Endeffekt ist es so, dass Sebastian, Michael, unser Co-Trainer und ich die Spieler scouten, uns treffen, auch mit den Beratern netzwerken. Natürlich, wenn es dann Richtung Vertragsunterschrift geht, dann kommt Jenny ins Spiel, die natürlich auch das Budget im Griff haben muss. Es ist natürlich so, dass die Berater jetzt nicht nur noch mich anrufen, sondern da ist Sebastian schon stärker involviert, als es vielleicht Trainer vorher waren. Hat auch relativ klare Vorstellungen, aber das ist auch ein Wunsch von mir gewesen, das ganze Scouting auf breitere Beine zu stellen, weil alleine ist es fast nicht möglich. Also das ist schon wirklich anstrengend und wenn du dann auch jeden Spieler treffen willst, dann bist du ja wieder, sitzt eigentlich nur im Flieger und bist unterwegs und das haben wir ganz gut aufgeteilt und wie man sieht, bislang auch sehr erfolgreich.
Jenny hat ja zuletzt erwähnt, dass Gespräche mit potenziellen Neuzugängen wieder spürbar einfacher geworden sind, seitdem wir auch sportlich wieder in der Erfolgsspur sind. Kannst du das so bestätigen?
Definitiv. Also das Bild, das wir die letzten Jahre nach außen gegeben haben, war nicht optimal. Ich glaube, es ist auch viel, viel einfacher, wenn die Spieler sehen, dass hier ein Trainer noch langfristig Vertrag hat. Die wissen ganz genau, okay, Sebastian Hinze, wenn nichts schief geht, ist er die nächsten hoffentlich 10 Jahre hier bei den Löwen, wenn wir ihn halten können. Von daher ist es für einen Spieler viel, viel einfacher, diesen Schritt zu wagen. Also jetzt sind wir erstmal sportlich in der Spur. Wir haben einen Trainer, mit dem man planen kann. Das ganze Umfeld war, glaube ich, immer gut. Und von daher bringen wir viele positive Dinge mit. Natürlich ist das Geld auch nicht ganz unerheblich bei Spielern, die dann Angebote von Champions League-Vereinen haben, die natürlich noch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen können. Aber wir haben, glaube ich, hier, wir können eine Perspektive aufzeigen, wie wir wieder international spielen wollen, vielleicht auch langfristig wieder ganz oben. Und das ist für viele Spieler zum Glück noch das Wichtigste und nicht das Geld.
Auf welchem Tabellenplatz stehen die Rhein-Neckar-Löwen am Ende der Saison?
Ich wünsche mir Platz 4. Wenn es dann Platz 5 wird, nagel mich nicht an die Tür, aber wir werden nächstes Jahr international spielen. Ich hoffe natürlich, dass wir nicht die ganz großen Verletzungen, jetzt Halli mal dahingestellt, aber wenn wir alle fit bleiben, dann wären wir 4. Aber wir werden auf jeden Fall 5.
Das ist doch eine schöne Aussage, könnte ich auch sehr gut mitleben, sage ich dir auch ganz ehrlich. Also klar, es gab ja wieder den einen oder anderen, Markus Götz hat uns ja sogar hier, ne, hast du ja vielleicht auch gehört, hat er ja sogar gesagt, hier, ich nehme euch mal mit dazu, zu den Meisterkandidaten. Das ist natürlich am, was haben wir jetzt, 10, nehmen wir Spieltag einmal rum? Weiß ich gar nicht genau. 15 sogar schon.
Ja, Kretschel hat ja gesagt immer, wir sind der Geheimfavorit. Wenn jeder WhatsApp, die er mir schickt, sagt er immer, hallo Geheimfavorit. Also ja, gut, er redet uns immer noch ganz oben rein.
Ja, aber möchte er, um den Druck abzugeben. Ablenken,
ja.
Weil so wie Aaron Siebert das ja zu Recht gesagt hat, wir standen letztes Jahr auch auf dem Platz, also aus Füchse Sicht und da wissen wir, am Ende sind sie nicht Meister geworden und auch nicht in der Champions League gewesen. Ja. Wird mit Sicherheit relativ spannend, wobei ich bin trotzdem der Meinung, also wenn nichts Krasses passiert, wird Berlin dieses Jahr Meister.
Bin ich auch dabei.
Also das ist meine klare Meinung. Ich meine, Kiel müssen wir nicht drüber reden, sind eh immer Top-Favorit, aber Magdeburg kann ich noch nicht so richtig einschätzen.
Also ohne Pekeler-Verletzung, Sargosen-Verletzung, dann hätte ich gesagt, Kiel macht's, aber so wie die Konstellation jetzt war und die beiden sind auch noch nicht bei 100%, also ich
Gitzel
glaube
kommt auch dann bald wieder. Also
Gitzel kommt zurück, also spricht schon sehr viel.
Auf jeden Fall ist es spannend, das ist erstmal das Wichtigste. Ja. Bald ist wieder WM, eine Winter-WM im Handball, ist da nicht so was Besonderes wie im Fußball jetzt zuletzt, aber
das sind wir gewohnt.
Schauen wir doch mal ganz kurz, du bist da ja auch im Einsatz für den DHB, bist da Teammanager. Wie siehst du die sportliche Ausgangslage? Ausgangslage? Können wir uns Hoffnung machen auf eine starke Leistung, vielleicht sogar mal wieder eine Medaille? Oder glaubst du, wir sind da noch ein bisschen weit weg von?
Also starke Leistung, ja. Mhm. Ich glaube, wir haben schon ein Team zusammen, die sehr, sehr ehrgeizig sind. Die letzten Länderspiele haben auch gezeigt, dass wir als Team funktionieren. Ob die Qualität jetzt reicht für ein Halbfinale, das ist, glaube ich, da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Da muss wirklich alles optimal passen. Jetzt siehst du ja auch, dass einige Spieler, die normalerweise deutsche Nationalspieler wären, mit Pekeler, Winczek und Co. eben nicht dabei sind. Also wir können nicht aus dem Vollen greifen, wie es die anderen Nationen machen. Mhm. Dann hast du noch ein paar Verletzte, wo ungewiss ist, wer kommt noch alles zurück. Fabian Wiede wird nicht dabei sein zum Beispiel. Da fehlt schon mal Rückraum rechts richtig Qualität. Aber wenn alles optimal passt, werden wir ein gutes Turnier spielen. Und ich glaube auch, dass ein Viertelfinale drin ist. Dann ist es wirklich, da muss alles optimal laufen. Aber wir wissen ja auch, mit einer super Abwehr und einem Andy Wolf in Topform ist auch alles möglich. Das haben wir schon mal gezeigt. Also für Überraschung sind wir sicherlich gut, aber ich glaube, wir gehören nicht zum Favoritenkreis.
Kann ja auch positiv sein.
Ja, also das nimmt ja den Druck auch raus. Wie gesagt, und wir werden ja intern sicherlich auch Ziele formulieren, die ehrgeizig sind, aber ob wir die jetzt nach außen treiben müssen, ja, weiß ich nicht. Da tun wir uns, glaube ich, keinen Gefallen.
Es ist halt immer nur schwierig, das den Leuten begreiflich absolut zu machen, dass wir, weil klar, die gucken einmal im Jahr, gibt viele Leute, die einmal im Jahr, wenn ich mir überlege, damals Halbfinale 17 Millionen Einschaltquote gegen Norwegen. Und klar, für die wird Deutschland immer ein Favorit auf den Titel bleiben. Ja. Und die sehen das ja gar nicht so, was da für eine Entwicklung und was da auch für ein Umbruch einfach stattgefunden hat.
Das Schlimme ist, wenn alle dabei wären und alle Nationalspieler, die potenziell da wären, alle für Deutschland einsatzfähig wären und auch wollen, dann wären wir das auch. Und das ist so, was ein bisschen schade ist, was so ein bisschen, ja, für mich auch manchmal ein bisschen schwierig nachzuvollziehen ist, aber ja. Der eine oder andere hat eine Entscheidung getroffen gegen die Nationalmannschaft oder für die Familie und das muss man auch akzeptieren, aber das ist halt auch mit ein Grund, warum wir momentan ein bisschen weg sind.
Aber wo kommt das her?
Ja, von der höheren Belastung. Ich glaube, als ich Nationalspieler geworden bin, hast du alle 7 Tage ein Bundesligaspiel gehabt, hast eine super Sommerpause gehabt. Das war einfach alles entspannter. Der Sport ist schneller geworden, ist nochmal athletischer geworden. Der Termindruck ist deutlich höher geworden. Dann kommt Social Media und Co. dazu. Die Jungs haben auch so noch wahrscheinlich mehr Termine als wir damals. Ist schon Dinge, die anders sind, das muss ich ehrlich sagen. Aber ja, das muss im Endeffekt jeder für sich entscheiden. Und wenn man die Familie im Vordergrund steht, dann ist das sicherlich auch kein Fehler, aber für uns natürlich schade.
Mm, absolut, ja. Also ich glaube, dass so Leute wie Peke und Bam Bam ja auch Spiele gemacht haben. Also die kommen ja schon aus der reinen Natur, dass es viel, 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 viel mehr gibt, ja schon auch viel mehr Spiele auch.
Ja, natürlich. Und wenn du Champions League spielst und dann beim THW und dann ist es nun mal, die Termin hat, ist eine ganz andere, als wenn du irgendwo um Abstieg spielst und ja jedes Wochenende, wenn ERF oder Champions League es frei hast, ja, ist ein Riesenunterschied und das darf man auch nicht miteinander vergleichen.
Also machen wir das Fazit bei der WM. Viertelfinale ist drin, sagst du?
Wenn alles optimal läuft, ja. Und dann gehört ja auch ein bisschen Glück dazu. Aber im Endeffekt müssen wir mal sehen, wer ist alles dabei. Und wenn dann der Kader steht, dann kann man das sicherlich neu bewerten. Aber da gibt es auch noch ein paar Fragezeichen.
Das große Ziel ist ja sowieso dann ein Jahr später. Darauf arbeitet man hin. Die Heim-EM 2024. Mhm. Das ist ja lustigerweise eine schöne Parallele im Fußball sowie im Handball. Wobei ich mir im Fußball gerade mehr Sorgen mache als im Handball für 2024.
Ja, also ich glaube, wir werden besser abschneiden wie die Fußballer. Wollen wir uns darauf einigen?
Bei der EM 24?
Nein, jetzt auch. So. Bei der WM schon.
Ja gut, aber das ist ja, im Handball muss man ja schon ehrlich sagen, in der Vorrunde rauszufliegen als Deutschland, das ist ja fast nicht machbar in der Konstellation.
Ja, machbar ist alles, aber da muss schon wirklich sehr, sehr schlecht laufen. Also davon gehen wir mal nicht aus. Und wir wollen die Fans aber einfach mit einem guten Spiel, also mit einem vollen Einsatz und einfach mit diesen Eigenschaften, die eine deutsche Nationalmannschaft auch zeigen muss. Damit wollen wir begeistern und wenn wir dann noch weit kommen, ist doch umso besser.
Wichtig ist erstmal hier auf Holz geklopft, dass alle unsere Rhein-Neckar-Löwen, so egoistisch bin ich jetzt mal, fit wiederkommen von dieser WM. Das wäre erstmal das Allerwichtigste auch für uns und für eine gute Rückrunde. Also, Sonntag ist Spiel gegen Göppingen, gegen deinen alten Club. Kauft euch noch Tickets. Ich habe gehört, wir sind schon wieder rund bei 8.000.
Die haben wir noch nicht ganz geknackt, aber mein persönliches Ziel, die 8.000 zu knacken. Also jeder, der noch kein Ticket hat, sofort Ticket holen, beim Nachbarn klingeln, die Freunde aktivieren und den Ticketshop anrufen.
Man kann ja auch klar sagen, ihr werdet es nicht bereuen. Die Mannschaft spielt einen geilen Handball. Die Stimmung in der Arena ist cool. Wir haben ein Löwenherzspiel. Das wird sehr emotional.
Ja.
Deshalb seht zu, dass ihr Tickets bekommt. Dann sehen und hören wir uns am Sonntag. Olli, das war unser 4. Podcast, ist wahrscheinlich schon wieder 3 Stunden lang, oder wie viel haben wir? Knapp 3.
Sehr kurzweilig wie immer.
Das auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst.
Hat sehr viel Spaß gemacht, vielen Dank.
Und dann sehen wir uns am Sonntag. Macht's gut, ihr Lieben.
Ciao, ciao.
Das war Löwenfunk, eine gemeinsame Produktion der Rhein-Neckar-Löwen und RPR1. Präsentiert von der WTG-Gruppe. Neue Folgen erscheinen alle 2 Wochen, überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.